Doc Caro, die Sprechstunde. Hallo und herzlich willkommen zu Doc Caro, die Sprechstunde. Wir wollen heute in dem Podcast über die aktuelle Folge Doc Caro, jedes Leben zählt sprechen und auch vor allen Dingen über eure Fragen zum Thema Herzgesundheit, die ihr mir in Vorbereitung geschickt habt, und zwar in Vorbereitung für meine neue Sendung, die Sprechstunde, im Anschluss an Doc Caro, jedes Leben zählt. Und da, ja, geht es um das Thema Herzgesundheit, weil das Thema ist auch das Oberthema der ersten Folge und ich bin nicht alleine. Wer meinen Podcast hört, der weiß ja, ich bin nie so richtig alleine. Gott sei Dank, die Kerstin ist wieder da. Hallo, hallo, liebe Kerstin.
Hallöchen.
Du hast die Folge geguckt, ne? Die erste Folge.
Natürlich.
Schon Doc Caro, jedes Leben zählt. Du konntest dich nicht zurückhalten. Du hast gestreamt vorab auf RTL Plus, seien wir ehrlich.
Richtig.
Wie fandst du sie?
Emotional.
Ja, was glaubst du, wie es mir ging, als ich das, also nicht nur während der, ich sag mal so, während der Dreharbeiten, sondern wenn ich in diesen Situationen bin, ne? Also das ist ja immer ganz interessant, wenn der Zuschauer schon sagt, das war emotional. Kannst dir vorstellen, wie das für mich war, ne, in der Situation.
Ja, absolut. Aber wenn man nicht dabei war und dich aber kennt, dann ist es ja auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn jemand Fremdes vielleicht zuschaut. Ja, und so bin ich immer mit dem einen Herzen in deinen Gefühlen, in meinen Gefühlen, aber auch in der Krankengeschichte, die natürlich auch meistens brisant ist. Und ja, mega aufregend. Ich konnte es kaum erwarten und hat alle, ja, alles, was ich mir vorgestellt habe, hat es übertroffen.
Oh, das ist aber schön. Ja. Das ist schön zu hören. Zumal wir ja, also wir haben ja die Sendung natürlich, stellen wir ja auch so zusammen, dass man so eine Bandbreite eben von dem hat, auch was ich jetzt beruflich da alles abdecke, ob jetzt Notaufnahme oder Rettungsdienst oder Luftrettung oder auch das ein oder andere private mal. Aber das war ja schon auch ein sehr, sehr emotionaler Einstieg in die Folge, ne? Hier in Mülheim an der Ruhr.
Absolut.
Das, wie ging es dir dabei? Vielleicht erzählen wir erstmal aus deiner Sicht. Ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass einer die Folge noch nicht gesehen hat. Wenn, dann holen sie es wahrscheinlich nach.
Erzähl mal aus deiner Sicht.
Aber wie aus meiner Sicht, wie die Folge auch anfängt. Also die Geschichte war ja an der Stelle, dass ich mit meinem lieben Kollegen Marcel Dienst hatte und wir dann gerufen worden sind. Und das ist auch der erste Fall der Sendung zu einem jungen Mann. Der war um die 40, da war schon an der Leitstelle oder am Telefon irgendwie klar, Thema könnte wieder ein Herzinfarkt sein, hatte schon mal einen Herzinfarkt. Ja, und wir sind dann dorthin gefahren und dann hat sich relativ schnell, also der Eindruck nicht nur bestätigt, den ich hatte, als ich reinkam, da habe ich dann ganz schnell gesehen, der hat wirklich ein Problem, sondern dann auch im EKG bestätigt und habe ich dann einen ST-Hemmungsinfarkt diagnostiziert, der natürlich sofort ins Krankenhaus muss. Das war selbst für uns Hartgesottene eine sehr, sehr aufwühlende emotionale Situation. Zu den medizinischen Fakten kommen wir gleich, aber einfach, weil man sich vorstellen muss, dass die Szene ja war, ich komme in ein Haus, wo ein kritisch kranker Mensch, ein junger Mann, der gerade mal ein bisschen jünger ist als ich, auf der Couch sitzt mit schwersten Brustschmerzen und dann spielen um dich herum so drei kleine Kinder. Und da steht eine sehr, besorgte, aufgeregte, auch ängstliche Ehefrau.
Und Mutter.
Und Mutter, ne? In der Situation ist man natürlich, ne, mit dem einen Ohr beim Mann, mit dem anderen bei den drei Kindern, die mich dann mit großen Augen anguckt, als ich dann gesagt habe, ihr Mann hat einen Herzinfarkt, ne?
Ja, möchte man sich gar nicht reinversetzen. Aber tut man dann in dem Moment natürlich, wenn man selber Kinder hat, vor allen Dingen nochmal anders. Ja, war schon direkt schwer emotional.
Ja, war auch in der Situation für uns alle emotional, weil die Tatsache ist ja, ein Herzinfarkt bedeutet ja eine lebensbedrohliche Situation, das wussten wir. Und das Ganze dann zum einen auch irgendwie den Angehörigen zu erzählen oder sie abzuholen, sie mitzunehmen, ohne zu viel Panik zu verbreiten, aber auf der anderen Seite auch die Ernsthaftigkeit der Situation zu klären. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du dann selber Kinder hast in dem Alter oder sogar da waren sie noch eine ganze Ecke kleiner und auf der anderen Seite hast du im Hinterkopf, dass vielleicht jemand, der jetzt das Haus verlässt, durchaus, und das muss man auch so sehen, eine gewisse Chance auch hat, nicht mehr wieder zurückzukommen, dann wird hier natürlich anders. Und ich kann nur sagen, das ist ihm bewusst geworden, als wir ihn rausgefahren haben. Und da sieht man ja auch, wie bei ihm die Tränen über die Wangen laufen. Und ich glaube, da ist ihm in dem Moment bewusst geworden, scheiße, das Habe ich jetzt so nicht erwartet.
Ja. Wie denkst du in dem Moment dann? Jetzt fahren wir den ins Herzkatheterlabor und dann wird es schon gut gehen? Oder hast du dann so ganz schnell in Sekunden alle Szenarien, die man so
also,
kennt?
Ich habe schon in Sekunden die Szenarien, die man, die schlimmsten, die man, also bis zur Reanimation, bis zum Herz-Kreislauf-Stillstand, Kammerflimmern im Kopf und auch die Behandlung derer. Ich habe ihm aber auch ganz fest versprochen und da war ich auch 1000%ige Überzeugung in dem Moment, dass er heil wieder zurückkommt, dass ich ihnen alles dafür tun werde, dass er heil zu seiner Familie zurückkommt.
Was ja ist schon hart. Da muss ich einmal zwischen, was ja auch in dem Alter, muss man sagen, ja nochmal was ganz anderes, als wenn du vielleicht jemand mit 86 in der gleichen Situation antriffst, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Und man muss auch dazu sagen, dass das schon ungewöhnlich ist, ne? Also ein Herzinfarkt, so ein fulminanter auch und das in einem Alter, der gerade mal so alt ist wie ich, das ist nicht das herzinfarkt-typische Alter. Also bei Männern würde man jetzt da mal eher so ab 55, bei Frauen ab 65 vielleicht mal von ausgehen, vielleicht sogar noch einen Tacken später. Das hat sich aber hinterher bestätigt, weil es gibt eben Patienten, und da gehört er auch zu, die eine gewisse Risikokategorie haben und er hatte eine Art Fettstoffwechselstörung. Das heißt, er ist ein Hochrisikopatient für derartige Ereignisse und er hatte ja sogar schon mal mit Mitte 30 einen Herzinfarkt und hat diverse Stents eingesetzt bekommen. Und dann war ja das große Problem, du erinnerst dich, dass er mir dann so ein bisschen zwischen Tür und Angel sich selbst bescheißend, wir sind ja die meisten am Selbstbescheiß, das hat er auch gemacht, seinen Blutverdünner nicht eingenommen hat. Ne? Und wenn man einen Stent hat, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis für alle, die den Podcast hören oder die jemanden kennen, der herzkrank ist, weil die Frage auch immer kommt, wozu braucht man die Blutverdünner? Die sind lebensnotwendig, die Blutverdünner. Ne? Also das Aspirin zum Beispiel, die Acetylsalicylsäure, die hemmt ja, dass die weißen Blutplättchen, die Thrombozyten aneinander heften. Und das ist auch gut so, weil der Stent, kann man sich ja vorstellen, ist ein Fremdkörper, der sitzt im Herzkranzgefäß, der hat das wieder aufgemacht, nachdem man schon mal einen Herzinfarkt hatte. Und unser Körper möchte ja gern prinzipiell Fremdkörper jetzt beseitigen, beziehungsweise, wenn er sie schon nicht beseitigt, dann eignen die sich hervorragend, um sich daran abzulagern. Ne? Und damit das eben nicht passiert, damit der Stent nicht wieder zugeht, gibt es eben die Blutverdünnung. Und ich sage den Patienten immer ganz klar, davon hängt ihr Leben ab. Und als der Patient dann auf meine Frage, aber sie haben ja Aspirin immer eingenommen, weil, ja, kannst du dir vorstellen, ne? Also ich habe es ja gefragt, was hast du gedacht in dem Moment? Hast du gedacht, er sagt Scheiße. Jetzt hoffentlich ja? Er hat es eingenommen, ne? Hat er?
Nee, eigentlich habe ich ja gedacht, dass er sagt, ja klar, klar.
Ja, genau.
Auf jeden Fall.
Ich war auch überrascht, weil ich dachte, es ist so, es gibt so Fragen, die sind eher so, die laufen so, genau, die laufen so mit. Und dann wird man erst, da muss man so, bitte? Also, weil die Antwort passte nicht zu dem, was ich im Kopf hatte. Ich hatte jetzt, kommt genau, wie du dachtest, so, ja klar.
Mist, das war nicht, hast du
genau,
dann
ne? Gedacht, so, und dann habe ich gedacht, was haben sie jetzt gerade gesagt, so? Ja, ich muss dann schon sagen, ich war da so ein bisschen schludrig. Und dann habe ich dem ja auch dann passte jetzt, muss ich dazu sagen, im EKG. Ich habe da einen alten Arztbrief bekommen. Da wurde genau gesagt, wo die Stents gesetzt worden sind. Im EKG passte das auch zu dieser, zu einem möglichen Stentverschluss. Und das im Zusammenhang mit dieser Geschichte, dass er sagt, er hat unregelmäßig seine Blutverdünner eingenommen. Da hat er von mir aber wirklich auch mal ein paar Takte gesagt gekriegt im RTW. Also da war ich sehr emotional. Ich bin ja nie emotional, also ich bin sehr emotional, aber ich bin nie missionarisch unterwegs, ne, und möchte Leute bekehren, so mit der erhobenen Zeigefinger. Aber da muss ich dem so, da habe ich wirklich gesagt, ich muss ihn jetzt die Leviten lesen hier.
Boah, ich krieg direkt Mitleid, weil ich denke, oh Gott, Prokrastination, der hat das absichtlich verdrängt, unbewusst. Also absichtlich.
Meinst du, dass er das nicht genommen hat? Ja,
also, wenn es ihm schlecht ging, dann kennst du das, du kennst das ja nicht. Ich könnte jetzt schon wieder ein Beispiel bringen.
Er sagt, er hat es geschludert.
Ja, ich weiß. Ich kann auch schludern. Ja, bei wichtigen Dingen. Das macht man nicht, um sich selber zu schaden.
Genau, das hat der hatte das auch, ich glaube, das glaube ich ihm auch, dass er das gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, sich selbst da zu schaden. Das wollte er nicht, aber er hat einfach andere Dinge für wichtiger erachtet als die eigene Gesundheit. Und das äußert sich dann irgendwann im RTW mit einer Notärztin, die da hochemotional wird und sagt, ey, es hängt an so einer blöden Tablette dein Leben, ja, und du hast drei Kinder zu Hause und eine Frau und das ist so wichtig, dass du das nimmst. Und das war ein ganz, ganz hochemotionaler Moment, weil er mich angeguckt hat und dann liefen so die Tränen runter und hat er gesagt, ich weiß, das passiert mir nicht nochmal. Und das war in dem Moment so ein Gespräch zwischen, das war nicht zwischen Notärzten und Patient, das war so zwischen, Es war so eine persönliche Ebene, weißt du, so, wie kannst du das nicht machen? Ja. Deswegen nochmal an alle, die das bitte hier hören, weil wir wollen ja da sowas vermeiden. Blutverdünner, gerade wenn man einen Stent hat, ja, ist die Lebensversicherung. Das ist irgendwie auch kein Witz, die mal irgendwie wegzulassen oder man schludert bitte da auch nicht. Das endet mitunter tödlich und das muss man wissen. Und das ist diesem Patienten klar geworden, dass er eben dann in dem Moment auch nicht nur mit dem Schludern sich schadet, sondern auch seiner Familie. Ne?
Absolut.
Das tat mir schon sehr weh auch. Und ich bin sehr dankbar, weil du kannst ja vorstellen, also wenn wir so eine Situation drehen, dann gehen wir ja auch rein und dann sagen wir haben Kameras dabei und so und wir drehen das, ist das okay? Und da hatten die natürlich in dem Moment nicht so wirklich einen Kopf, haben gesagt, ja. Und ich habe dann, als es in der ruhigen Minute war, auch nochmal mit der Familie gesprochen. Und erst haben sie gesagt, nee, also dass sie jetzt nicht so das ausgestrahlt haben wollen. Und sie würden sich's aber angucken. Und wenn sie dann das sich angeguckt hätten und das wäre für sie in Ordnung, was ich total verstehen kann, das machen wir ja ganz oft so, dass wir Leuten sagen, sie kriegen das zu sehen und dann dürfen sie entscheiden. Und das fand ich so groß, dass jetzt geht mein Dank auch an der Stelle nochmal raus, das fand ich so groß von der ganzen Familie und von ihm auch, weil die Intention war, hinterher, als er das selber gesehen hat, zu sagen, boah, da habe ich so eine Scheiße gebaut, also dass ich diese Blutverdünner nicht genommen habe. Und wenn ich das zeige im Fernsehen, ja, und auch die Situation, was das bedeutet, hat das einen ganz anderen Stellenwert, als wenn einer irgendwie sagt, wenn ein Arzt vor dir steht und sagt, nehmen Sie bitte Ihre Blutverdünner. Und vielleicht kann ich dadurch Leute motivieren oder nochmal sensibilisieren dafür, dass sie das tun, damit sie nicht in der Situation ist, vielleicht groß.
Ja, absolut. Toll.
Das ist mega, oder?
Ja, mega.
Also es war wirklich, da hat er echt, echt auch eine aufklärerische Leistung jetzt gebracht, oder?
Absolut.
Also ich meine, du weißt das mit dem Blutverdünner, aber wie viele wissen das nicht, oder?
Ich glaube, das, also man sieht ja an den Fragen, die hier reinkommen. Wir haben so viele Fragen zum Herz bekommen und zur Herzerkrankung. Das ist brennend interessant und die Leute sind nicht gut aufgeklärt darüber.
Das ist ein großes Problem und in der Sendung 1 gibt es ja auch diverse Fälle von, an der Stelle erstmal nochmal die ganz, ganz liebe Grüße an meine Familie aus Sendung 1. Den lieben Patienten, seine Frau, seine Kinder wünschen alles Gute und gute Besserung. Ich weiß, dass es ihm heute gut geht und dass das auch nicht mehr passiert. Das ist auf jeden Fall, in Gedanken sind wir da und bedanken uns aber auch, ne?
Ja,
für die aufklärerische Arbeit. Aber genau das ist das. Wir haben ja diese Sendung, die erste Folge, die gab es ja schon und das war neu. 2 Wochen jetzt vorher auf RTL Plus im Stream. Warum 2 Wochen? Weil wir die Sprechstunde hatten, also wo ihr eure Fragen zur Herzgesundheit einreichen konntet und wir die dann in der Sendung beantwortet haben. Und es haben aber nicht alle Fragen in der Sendung es geschafft, beziehungsweise es waren so viele Fragen, da hätten wir die Stunde Sprechstunde locker 10-mal vollgekriegt.
Aber da siehst du, wir brauchen mehr davon.
Ja, wir brauchen mehr davon. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diese Fragen zur Herzgesundheit, die da so kamen, jetzt auch in diesem Podcast beantworten wollen, weil in der Folge 1 in der Sendung gab es ja alles, ne? Von Herzinfarkt über Blutdruckentgleisung, über Unwohlsein, über Fragen zum Thema Herz. Und es gibt dann immer Menschen, die nicht nur selber Fragen haben, sondern vielleicht noch zur Sendung Fragen haben. Und die haben wir jetzt mal gesammelt und die Kerstin hat da jetzt welche vorbereitet. Das heißt, ich höre mir jetzt einfach mal an, was dafür Fragen. Vielleicht kannst du auch mal sagen, wer die Frage mitgeschickt hat. Dann weiß derjenige am Ende des Tages auch, dass wir seine Frage beantwortet haben. Wahrscheinlich, obwohl es da auch die ein oder andere Frage gab, die sicherlich auch doppelt gestellt war.
Ja, also ich habe hier eine ganz tolle von der Britta. Mein Vater hatte mit 56 einen Herzinfarkt. Jetzt bin ich in dem Alter und bekannt sind bei mir Herzrhythmusstörungen. Ich muss aber keinerlei Tabletten einnehmen. Bin ich erblich wegen Herzinfarkt belastet?
Das ist eine total interessante Frage. Da können wir vorab nochmal auf die Risikofaktoren für eine koronare Herzerkrankung eingehen. Das ist ja das, was im Endeffekt ein Herzinfarkt-Risiko bedeutet, weil eine koronare Herzerkrankung heißt, dass die Herzkranzgefäße also die Gefäße, die das Herz selber versorgen, verkalkt sind. Und da gibt es eben gewisse Risikofaktoren. Das wäre zum Beispiel Bluthochdruck, das wäre Diabetes, also Zuckerkrankheit, das wäre Übergewicht, ne? Das wäre wenig Bewegung. Das wäre aber auch Rauchen. An der Stelle ganz, ganz wichtig, Rauchen ist ein Hauptrisikofaktor für
Nur die klassische Zigarette und auch die neuen super elektrischen Zigaretten, wo man nur Nikotin zu sich nimmt, ohne Teer und Verbrennungsmaterial.
Ja, also erstmal, die haben ja vielleicht ein bisschen weniger Risiko, klassischerweise für eine koronare Herzerkrankung, die haben aber dafür ganz andere Risiken. Also das ist so ein bisschen Not gegen Elend. Also,
aber es ist wichtig, das Thema zu besprechen.
Alles
weil
weglassen.
Alles weglassen. Auch nicht, weil das jetzt der neue Trend ist. Und man merkt, die wenig geraucht haben, rauchen jetzt viel von diesen neuen elektrischen Zigaretten.
Also das auch weglassen. Das heißt, Rauchen ist ein totaler Risikofaktor. Und eben, was ein ganz eklatant, also wenn man erhöhte Blutfette hat, hat man ein höheres Risiko. Und ein ganz wirklich wichtiges Risiko ist die genetische Disposition, nennen wir das. Also die genetische Vorbelastung. Jetzt hattest du gesagt, der Vater von der Britta war
mit 56.
Also normalerweise sagt man bei Männern bis 55 und bei Frauen bis 65, wenn die da den Herzinfarkt hatten. Da sind wir mit 56 Jahren, ist der knapp drüber, würde ich trotzdem noch in diese Risikogruppe einordnen. Das heißt, für mich hätte Britta, wenn sie mir das so erzählt, in der Notaufnahme eine familiäre Disposition, also ein Risiko, und damit wäre sie erblich zumindest in die Risikokategorie einzuordnen. Das heißt, sie wäre jemand, den man auch bei in jüngeren Alter vielleicht regelmäßig beobachten würde, aufklären würde und unter regelmäßige kardiologische Kontrolle stellt. Auf jeden Fall.
Okay, danke.
Bitte.
Hoffen wir, dass es der Britta geholfen hat. Dann haben wir hier eine anonyme Frage. Trotzdem finde ich ganz gut. Muss man etwas bei einem verdickten Herzmuskel beachten? Kann das irgendwann größere Probleme bereiten? Viele Grüße und alles Gute. Ja, das müssen wir jetzt nämlich erstmal erklären, weil viele Leute jetzt wahrscheinlich gar nicht wissen, wieso ist denn der Muskel dicker als der andere an der Stelle vom Herzen?
Ich finde die Frage aus unterschiedlichen Gründen echt gut. Mhm. Also, weil da ist ja schon mal von einem verdickten Herzmuskel die Rede. Jetzt kann man sich ja erstmal fragen, was ist denn überhaupt ein verdickter Herzmuskel? So. Das heißt, es muss ja in irgendeiner Form bei der fragenden Person schon mal ein Herzultraschall gemacht worden sein, dass mal irgendeiner gesagt hat, oh, da ist aber der Herzmuskel verdickt. Fangen wir vorne an. Also das Herz ist ja bekannterweise, Gott sei Dank, ein Muskel. Das ist auch gut so, weil es muss sich ja zusammenziehen und wieder öffnen, damit das Blut durch unseren Körper pumpt. Und man kann sich das ein bisschen so vorstellen. Ein Muskel, der wird ja immer stärker und immer größer, wenn wir mehr trainieren. Ne?
Das wollen wir aber doch beim Herzen.
Genau, aber wenn du jetzt Kraftsport machst, ne, dann möchtest du ja gerne deinen Bizeps trainieren. Also das willst du da. Beim Herzen ist das so. Das möchtest du eher nicht. Warum, komme ich jetzt gleich zu. Fakt ist, dass das Herz zum Beispiel, wenn es dauerhaft einen höheren Blutdruck produzieren muss, ist es ja unter mehr Anstrengung, oder wenn zum Beispiel eine Herzklappe nicht mehr richtig aufgeht, dann braucht das Herz ja viel, viel mehr Druck, um das Blut daraus zu pumpen. Zum Beispiel die Hauptaderklappe, die Aortenklappe. Also so eine Verkalkung der Aortenklappe oder eine Stenose, das heißt, die geht nicht mehr richtig auf, die bedeutet, dass das Herz eine enorme Kraftanstrengung braucht, ne, um das Blut in den Körper zu pumpen.
Und dann jetzt ich als Laie, als Hebammenlaie, wird der Vorhof sich da, nicht der Vorhof, die Kammer würde sich dann aus Reflex quasi dann verdicken, weil die mehr Kraft braucht?
Genau, also die Aortenklappe sitzt ja quasi am Ausgang der linken Herzkammer zur Hauptschlagader. Mhm. Und das Blut muss aus der linken Herzkammer durch die Aortenklappe in den Kreislauf. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine, nehmen wir mal ein Rohr, ein Abflussrohr, ja? So. Solange das Abflussrohr offen ist und immer ganz gut auf und zu geht, da ist eine Klappe, die würde auf und zu gehen, dann ist ja super, dann fließt das gut ab. Wenn die Klappe aber verengt ist, dann muss ja, jetzt kommen wir wieder zur Physik, dann muss ja die gleiche Menge Flüssigkeit in der gleichen Zeit da durchgebracht werden. Das heißt, ich muss den Druck erhöhen. Das heißt, die muss mit einer höheren Geschwindigkeit durch die kleine Öffnung. Und dazu muss das Herz ja mehr leisten, weil das Herz muss quasi mit einem erhöhten Blutdruck dafür sorgen, dass das Blut in den Kreislauf kommt. Erhöhter Blutdruck, ob das jetzt durch die Klappe ist oder aus anderen Gründen, bedeutet, dass das Herz mehr leisten muss. Das Herz ist ein Muskel. Was tun Muskeln, die mehr leisten müssen? An anderen Körperstellen wollen wir das. Die werden dicker, die nehmen zu. Und Das große Problem beim Herzen ist, dass es durchblutet wird auf zwei unterschiedliche Wege. Einmal von außen, da sitzen die Herzkranzgefäße, die versorgen die äußere Muskelschicht. Das dringt ein bisschen bis zur Mitte vor. Und die innere Muskelschicht des Herzens wird quasi durch das Blut selbst versorgt, was im Herzen ist, also was das Herz auswirft. Da holen sich die Muskelzellen den Sauerstoff. Und je dicker der Herzmuskel wird, desto schlechter wird er irgendwann durchblutet, weil von innen haben wir die Versorgung durchs Herz selber. Das kommt aber nur, das dringt ja nur eine gewisse Dicke in den Herzmuskel ein. Und wenn der immer dicker wird, dann reicht irgendwann die Blutversorgung von außen nicht mehr aus. Das heißt, wir haben schlecht durchblutete Areale am Herzen. Und je dicker das Herz ist, desto höher ist das Risiko für diese Unterdurchblutung. Und Unterdurchblutung ist ja nichts anderes als ein Sauerstoffmangel und das löst einen Herzinfarkt aus. Das heißt, im Endeffekt möchten wir nicht, dass das Herz dicker wird. Das kann man feststellen im Herzultraschall. Da messen wir, wie dick die Herzwand ist. Ab 12 mm, also ab 1,2 cm, würden wir davon sprechen, dass da eine Verdickung vorliegt. Und das kann irgendwann dazu führen, dass zum Beispiel der Herzmuskel so dick wird, dass das Blut nicht mehr richtig aus der linken Kammer kommt oder dass es eben ein erhöhtes Herzinfarktrisiko gibt. Also Bluthochdruck oder Herzklappenprobleme können ein verdicktes Herz machen und das wiederum ist ein erhöhtes Risiko. Hat das die Frage beantwortet?
Ich denke schon.
Okay.
Absolut.
Das ist überhaupt die Frage, was ist eigentlich Bluthochdruck? Ne? Das ist ja auch so eine Frage. Ich weiß nicht, ob die noch kommt oder nicht, aber das bedeutet im Endeffekt, Blutdruck, also der normale Blutdruck heißt einfach, das ist der Druck, mit dem das Herz zum einen das Blut auswirft in den Kreislauf, das ist der obere Wert. Und der untere Wert ist quasi der Druck, der, wenn das Herz, also wenn die Herzklappe geschlossen ist und gerade wird nichts ausgeworfen, quasi also wieder da noch übrig ist. Hm. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, in einem gewissen Bereich zu bleiben, denn ein Bluthochdruck, der per Definition über 140 mm Hg systolisch ist, hat eben Risiken, wie einen verdickten Herzmuskel, wenn das ist, dauerhaft zu machen oder auch gerade, wenn die entgleisen, die Blutdrücke, also richtig über 220 gehen, ja, zum Beispiel eine Hirnblutung, ja, oder eine kurzfristige Durchblutungsstörung im Kopf, das sind alles so Risiken. Das ist Bluthochdruck.
Willst du direkt das Pendant dazu erklären?
Das Pendant, was niedrigen
Blutdruck? Niedrigen Blutdruck.
Naja, das betrifft ja tatsächlich eher, also das ist ein sehr komplexes Thema. Das können wir jetzt an der Stelle gar nicht so viel so weit ausbreiten, denn da gibt es natürlich auch ganz viele Ursachen für. Grundsätzlich ist ein niedriger Blutdruck bei jungen, gesunden Menschen harmlos, weil der Körper kompensieren kann. Aber gerade bei älteren Menschen, wenn die dann zum Beispiel aufstehen aus dem Bett, da ist das Gefäßsystem nicht mehr so elastisch, kann sich nicht so schnell.
Orthostatische Dysregulation.
So, das kann sich nicht mehr so schnell. Ja, das kann sich nicht mehr so schnell zusammenziehen. Und das bedeutet, dass in dem Fall quasi die Reaktion des Körpers, die normalerweise passiert, verlangsamt ist. Und das mag mitunter dazu führen, dass ältere Menschen, wenn die zu schnell aufstehen, wirklich synkopieren. Also kurzfristig mal das Bewusstsein verlieren. Ansonsten niedriger Blutdruck kann noch ganz viele Ursachen haben, aber das wäre jetzt so der Klassiker.
Dann habe ich hier die herrlichste Frage. Ich liebe die Natascha dafür.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt pass auf, die Frage ist ganz einfach.
Ja.
Doppelpunkt. Wie und warum kommt dieses Kammerflimmern zustande?
Ja,
ist ja überhaupt nicht
das
einfach.
Das finde ich die allerbeste Frage, liebe Natascha. Danke für diese Frage, weil...
Und vor allem, warum passiert es bei manchen Herzinfarkten und warum bei manchen nicht?
So, und das finde ich eine total wichtige Frage, weil wir alle reden immer von Herzinfarkt und Herzrhythmusstörung und Kammerflimmern und Defibrillator und keiner hat es so richtig verstanden. Deswegen jetzt nochmal ganz konkret. Also, das Kammerflimmern bedeutet, dass das Herz, was darauf ausgelegt ist, regelmäßig zu schlagen und vor allen Dingen auch sich gleichmäßig zu erregen und zurückzubilden, quasi die Erregung zurückzubilden, damit wir immer wieder neue Schläge haben, völlig aus dem Konzept kommt und völlig aus dem Takt kommt. Das heißt, wir haben einen Herzstillstand, also das Herz schlägt nicht mehr und wirft kein Blut mehr aus, aber haben faktisch eine Herzfrequenz, wenn wir sie auf dem Monitor abmessen würden, über 350 Schläge die Minute. Das heißt, das Herz schlägt so unkontrolliert und durcheinander und so schnell, dass es faktisch steht. So, das ist erstmal Kammerflimmern. Das kommt bei Herzinfarkten zum Beispiel vor. Und warum kommt es bei manchen vor, bei manchen nicht? Weil gerade bei Herzinfarkten, wo ein Herzgefäß, ein Herzkranzgefäß, was relativ weit oben verschlossen ist, also ein großes Herzkranzgefäß, was sehr viel Herzmuskel versorgt, wenn das zugeht, stirbt ja sehr viel Herzmuskel ab und kann nicht mehr ganz normal in der Erregung teilnehmen. Und je größer das Areal, was quasi abstirbt, was nicht mehr gut durchblutet ist, was nicht mehr gleichmäßig erregt wird, je größer das ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Kammerflimmern kommt. Das heißt, diese sogenannten kleineren Herzinfarkte, wo vielleicht kleine Endarterien zu sind, die so Fingerkuppen groß vielleicht im Herzen da sind und sich auch nachweisen lassen, die haben ein deutlich geringeres Risiko, Kammerflimmern zu machen, als wenn eine Hauptarterie, ein Hauptherzkranzgefäß zugeht. Das bedeutet ja, dass stellenweise wirklich zum Beispiel die komplette Vorderwand nicht mehr versorgt ist. Und wenn die nicht versorgt ist, nimmt die nicht an der elektrischen Aktivität teil und dann bringt das alles durcheinander und das kann Kammerflimmern machen. Das kann man nur unterbinden, indem man den Patienten schockt. Ja, also mit dem Defibrillator einmal quasi einen Stromstoß gibt, in der Hoffnung, dass sich das Herz wieder im normalen Rhythmus dann befindet. Und wenn es der Herzinfarkt ursächlich ist, ganz schnell in ein Herzkatheterlabor bringen, damit dann eben dieses verschlossene Gefäß wieder aufgemacht wird. War das die Frage von Natascha?
Ja, oder das war da noch, Frage.
Dass die Frage war, warum hat man einmal Kammerflimmern? Was ist das überhaupt?
Ne? Genau.
Ja. Also Kammerflimmern ist quasi die schlimmste Herzrhythmusstörung, die man haben kann.
Warum es dazu kommt, ne? Das hast du jetzt super erklärt. So, und dann haben wir noch eine ganz schöne Frage von der Nathalie. Sind Frauenherzen eigentlich anders als Männerherzen?
Ja, erstmal ja. auf der emotionalen Ebene, also wir Frauen sind ja sehr anders, was das angeht in vielen Stellen. Aber wenn man sich so die eigene Faust mal anguckt, Frauenherzen sind grundsätzlich natürlich kleiner als Männerherzen. Die sind auch nicht so muskulös, sag ich mal. Die haben weniger, dadurch, dass sie kleiner sind, haben sie weniger Volumen, was sie auswerfen. Dadurch haben Frauen grundsätzlich tendenziell eher eine höhere Herzfrequenz als Männer, weil wir müssen ja trotzdem unseren Körper durchbluten.
Aber niedrigeren Blutdruck?
Niedrigeren Blutdruck, weil das Herz nicht
kalte
so kräftig
Füße?
Ist. Kalte Füße, genau.
Dadurch?
Das ist sowieso, nee, das ist, aber das könnte man tatsächlich auch sagen, Frauen haben kalte Füße, kriegen die Männer schneller kalte Füße, ne? Also im übertragenen Sinne. Aber das ist halt so ein bisschen die Geschichte. Also Frauenherzen sind kleiner, haben weniger Volumen, schlagen dadurch schneller. Und sind auch anders zum Beispiel geschützt. Also weil ganz klar ist, dass Frauen vor ihren Wechseljahren durch das Östrogen ein Stück weit geschützt sind vor kardiovaskulären Ereignissen durch das Östrogen. Östrogen schützt unsere Gefäße. Das heißt, bei Frauen ist es tatsächlich so, dass sie, wenn eher später, also auch nach den Wechseljahren durch den Östrogenabfall, einen Herzinfarkt bekommen, aber dann oft leider die Verläufe und der Outcome schlechter ist, die Verläufe schlimmer sind, das häufiger tödlich endet, weil wir Frauen zu spät zum Arzt gehen, ne? Weil wir uns mit diesen Symptomen irgendwie ins Bett legen und sagen, morgen wird es schon wieder besser und gar nicht so richtig realisieren, dass das ein Herzinfarkt ist.
Dann kommen wir doch nochmal ganz schnell.
Und man muss aber eine Sache noch dazu sagen, es gibt ja Untersuchungen dazu, dass Frauen ein Stresslevel haben, was durchgehend deutlich höher ist, weil wir ja parallel 3, 4, 5, 6, 7 unterschiedliche Aktivitäten, Jobs machen. Also Haushalt, Kinder, den eigentlichen Job, Geburtstagsgeschenke besorgen, alles was dazugehört. Das heißt, wir haben ein dauerhaft erhöhtes Stresslevel und Stress und Stresshormone sind eben auch schlecht fürs Herz. Das muss man auch ganz einfach
sagen. Also öfter mal Podcast hören.
Auf jeden Fall. Vielleicht gerade nicht den zur Herzgesundheit, vielleicht ja den Meditationspodcast, aber ansonsten, ja.
Schön. Sie hat noch eine zweite Frage, die will ich nicht, auch wenn du sie nicht magst. Wie wirkt sich jahrelanges Rauchen auf die Herzgesundheit aus?
Ja, das haben wir ja gesagt.
Es macht Ablagerung, ja?
Ja, also Rauchen ist Risikofaktor Nummer 1, vor allen Dingen auch der, finde ich, am schnellsten und effektivsten abzustellen, ne?
Ja, das sagt jemand so einfach, der nicht raucht, ne? Obwohl, du hast auch aufgehört. Mal.
Ja, und man muss aber, ich meine das auch jetzt ganz objektiv gesehen, überleg bitte, wenn du die Wahl hast, was machst du zuerst? Du hast vielleicht Übergewicht, rauchst und bist zuckerkrank. Für eine genetische Disposition kannst du nichts, da kannst du akut nichts machen. Jetzt hättest du noch das Übergewicht, das Rauchen und den Zucker. Übergewicht dauert, wenn du das verlieren möchtest, da kannst du mal locker ein halbes Jahr bis Jahr, je nachdem wie viel Kilo du abnehmen willst. Das heißt, es ist nichts Akutes. Der Blutzucker wird sich erst normalisieren, wenn das Gewicht normal ist, und das Rauchen, das kannst du theoretisch von einer auf die andere Sekunde aufhören.
Und jetzt die wichtigste Frage, Wie lange braucht denn das Gefäßsystem, um sich von diesem jahrelangen Rauchen zu erholen? Weißt du das?
Ja, also grundsätzlich, also das kann man jetzt gar nicht so runterbrechen auf Tage, Minuten, Stunden oder Jahre. Grundsätzlich
sagt man
ist
nicht
es so
10 Jahre, dann wäre die Lunge wieder wie ein Nichtraucher.
Ja, wir reden ja jetzt nicht von der Lunge, jetzt bist ja beim Gefäßsystem.
Ach, ja.
Aber das Ding ist, beim Gefäßsystem ist es so, es gibt deutliche Rückbildungen und auch deutliche Besserungen, wenn man nicht raucht. Allerdings wird man ein Gefäßsystem eines Rauchers nicht mehr zu dem eines Nichtrauchers machen können. Also Ablagerungen, die da sind, die werden sich nicht verschlimmern. Die kann der Körper aber auch nicht komplett wieder abbauen. Aber nichtsdestotrotz, die beste Zigarette ist die, die wir nicht rauchen.
Okay.
Kann man das so zusammenfassen?
Ja, absolut.
Ja. Das ist doch gut.
So, dann haben wir noch eine ganz schöne Frage von der Vero. Kann es vom Rücken kommen, wenn ich oft das Gefühl habe, schwer Luft zu bekommen oder dass mein Herz spürbar schlägt? Ab und zu habe ich dann auch ein Druckgefühl auf der Brust. Beim EKG wurde damals nichts gefunden.
Ja, das sind so verschiedene Themen in einer. Also erstmal grundsätzlich ja, es können auch Brustschmerzen oder Schmerzen vom Rücken in die Brust ziehen, kann vom Rücken kommen. Aber gerade im Hinblick auf die Tatsache, wir sind gerade im Herzgesundheit-Podcast, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass alles, was primär erstmal mit der Brust zu tun hat, also Brustschmerzen oder gerade schon mein Herz schlägt und ich kriege dann noch vielleicht noch Atemnot oder Engegefühl, bitte bis zum Beweis des Gegenteils immer vom Herzen kommen und erstmal ausgeschlossen wird. Ne? Also der Rücken ist in der Diagnostik ganz weit hinten. Ne? Erstmal kommt der Ausschluss des Herzinfarkts oder andere Ursachen. So, das ist das eine. Das heißt, es kann vom Rücken kommen. Primär würde ich das aber nie als erste Instanz sehen. Punkt. Auch bei jungen Leuten nicht. Das muss man erstmal einmal abklären.
Und einmal EKG, Entschuldigung, würde dir doch auch nicht reichen, oder?
Nein, also der Punkt ist ja der. Die Frage ist ja, warum hast du, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist?
Ich gucke nochmal ganz kurz.
Weil da ist ja schon mal Folgendes. Also ein Druck auf der Brust könnte eine zum Beispiel, also eine klassische Angina pectoris, ich weiß das Alter jetzt der Dame nicht, könnte eine klassische kurzfristige Sauerstoffunterversorgung des Herzmuskels sein. Das macht diese Herzschmerzen, das wäre zum Beispiel, wenn schon eine gewisse Verkalkung der Herzkranzgefäße vorliegt, also die Patientin eine KHK hat und dann zum Beispiel unter Belastung merkt, wenn sie die Tüten in die dritte Etage hochträgt, jetzt tut mir die Brust weh. Und das sehe ich im EKG nicht, wenn es nicht ein akuter Infarkt ist, sondern das ist wirklich was, das muss ich per Diagnostik sehen. Also nee, da reicht auch kein Ultraschall, weil der Ultraschall würde nur sehen, ob das Herz gut schlägt und wie die Herzklappen funktionieren. Da müsste ich zum Beispiel ein Kardio-CT machen. Also ich müsste gucken, gibt es Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen, die ich im CT nachweisen kann. Das ist immer gerne bei vielen, gerade bei jüngeren Leuten, die erste Instanz, bevor die eine Herzkatheteruntersuchung bekommen. Da würde ich zum Beispiel dann auch, du kannst mal die Herzkranzgefäße, Halsgefäße schallen, aber du kannst nicht die Herzkranzgefäße im Ultraschall darstellen. Also das heißt, da müsstest du schon ein CT machen oder halt bei Druck auf der Brust, gerade bei Belastung, unter anderem vielleicht eine Herzkatheteruntersuchung. Das nennen wir dann aber diagnostisch, um quasi eine Diagnostik zu machen, um in der Herzkatheteruntersuchung festzustellen, gibt es eine Verengung oder nicht. Das heißt, man kann nicht sagen, nur weil im EKG nichts fest, also weil ich keine Veränderung im EKG sehe, gibt es keine Ablagerung in den Herzkranzgefäßen. Da kann trotzdem eine KHK, eine koronare Herzerkrankung haben, die sehe ich aber nicht im EKG. Das heißt, wie gesagt, ich weiß das Alter jetzt nicht.
Aber hast du gut beantwortet.
Aber wenn du mir das jetzt sagen würdest, dann wäre ich auf jeden Fall nicht so schnell bei einer Herzkatheteruntersuchung, als wenn das jemand zu mir sagt, der zum Beispiel 20 Jahre älter ist und raucht. Dann würde ich sagen, bei der Symptomatik ist das definitiv was, wo man auch mal eine Herzkatheteruntersuchung zum Abklären machen muss.
So, dann habe ich hier noch eine.
So, eine Frage haben wir noch. Eine geht noch. Und ich kann ja an der Stelle nur sagen, guckt euch einfach die Sendung an, weil da beantworte ich ja auch schon einfach durch mein Tun viele Fragen, also bei den Patienten.
Sport bei einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, ja oder nein? Und wenn ja, welche Sportart wäre dann am besten?
Herrliche Frage. Ja, das ist eine sehr herrliche Frage, weil die Frage, es fängt ja schon an, bei einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Was ist denn der Herz-Kreislauf? Ne? Also ist das jetzt jemand, der eine Herzrhythmusstörung hat, oder ist das jemand, der vielleicht
Bluthochdruck hat?
Bluthochdruck hat oder ist das jemand, der eine KHK hat oder hat ein Klappenproblem? Also grundsätzlich kann man folgende Regel sich merken. Wenn man herzkrank ist, dann gehört natürlich eine ärztliche Beratung dazu, dass man das vorher erklärt. Aber Bewegung Ist immer besser als nichts machen. So, das ist schon mal das Erste.
Und da gibt es immer eine ganz wichtige Frage, diese typische Pulsfrage. Mhm. Ne? Du sprichst ja wahrscheinlich auch, herzgesundheitlicher Sport ist, wenn der Puls nicht bis 180, ne, beim Sprinten so belastet wird, sondern eher so ein 130er Puls vielleicht?
Ja, vor allem und auch gar nicht so ein hoher Blutdruck, ne? Also nicht diese Extremsportsachen, genau. Mhm. Also nicht dieses, das fand ich jetzt ganz gut, den Sprint als Beispiel, weil da würdest du ja das Herz in kürzester Zeit aufs Maximum pushen.
Ja.
Und wir wollen keine Spitzenbelastung haben, also von sozusagen von 0 auf 100, sondern wir wollen ganz moderat eine dauerhafte Belastung haben, das ist herzschützend. Das heißt, was super ist, sind zum Beispiel Ausdauersportarten mit einer moderaten Pulsfrequenz, wie Nordic Walking, ja, wenn man noch joggen kann, weil es die Gelenke zumachen, dann so ein ganz langsames Laufen, ne? Also nicht dieses Marathonjoggen, Intervalltraining, sondern wirklich langsames Laufen. Schwimmen
langsames
ist super.
Fahrradfahren.
Fahrradfahren ist super. Spazieren gehen, vielleicht auch rudern, ne? Also alles das, wo man für sich feststellt, das muss ja jetzt nicht Leistungsrudern sein. Ist ein Sport?
Klar, da geht das Herz deshalb, doch kommt.
Das stimmt und Küssen ist deshalb gesund, weil ganz viel Oxytocin ausgeschüttet wird und das ist wiederum kardioprotektiv, weil Oxytocin baut nämlich Stress ab. Also das senkt Cortisol und das senkt auch den Adrenalinspiegel. Also vielleicht können wir das, vielleicht können wir mehr küssen.
Und umarmen.
Und umarmen, genau. Das wäre jetzt vielleicht nicht in der Kardiosportgruppe gerade so, dass sich alle jetzt da küssen, aber die Idee auf jeden Fall ist dahinter, dass man Stress reduziert. Ne? Also von da an Sport ja. Solange man das gut aushält, keine Beschwerden kriegt, wie Druck auf der Brust oder ähnliches, das ist dann auf jeden Fall abzuklären. Aber gerne Bewegung.
Super, dankeschön.
Wir hören jetzt aber auf mit der Bewegung. Wir machen jetzt was eigentlich nicht herzfreundliches, aber durchaus seelenfreundliches und tolles. Wir gehen jetzt auf die Couch und gucken die zweite Folge von Doc Haro, jedes Leben zählt.
Ja. Das machen wir.
90 Minuten Spannung, aber auch sehr viel Emotionalität. Also ich würde sagen, Taschentücher raus. Öffnet eure Herzen, kann man das am Ende Tages sagen. Das Herz-Podcast passt es ganz gut.
Absolut.
Ne? Und Herzen auf und auf jeden Fall jetzt die zweite Folge gucken von Doc Haro, jedes Leben zählt. Und die dritte und die vierte und die fünfte und was auch immer schon online ist. Oder was ihr schon immer im Fernsehen gucken könnt. Es gibt auf jeden Fall 8 Folgen. 8 Folgen.
Es war herrlich mit dir, Caro.
Danke. Ja, hast du auch was gelernt jetzt?
Ja, klar.
Ja, sehr gut. Also wenn ihr noch Fragen habt, was Gesundheit angeht, dann schreibt uns gerne. Und ihr kennt ja auch meine E-Mail-Adresse doc.caro@vox.de. Da könnt ihr alle möglichen Gesundheitsthemen, Gesundheitsfragen beantworten. Und wir hören uns dann nächste Woche. Und da gibt es dann auf jeden Fall zu einem anderen Gesundheitsthema eure Fragen, die wir beantworten. Machen wir es so?
So machen wir es.
So machen wir es. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Und passt immer gut auf euer Herz auf.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.